Tommy får den tilbake igjen. Og Tommy ut der glimrende til Arne Larsen Økland. Glimrende spill. Arne Larsen Økland inn i feltet. Bort til Halvard Thoresen. Mot skåring!
Polarlichtspiel.
Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Du Irre!
Der skandinavische Fußball-Podcast mit Benjamin König und Luis Mansi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Polarlichtspiel. Mit mir in der Leitung, wie immer, der Luis. Servus, Luis.
Hi, Benjamin.
Ich habe eine Frage an dich. Was war das Lied, von dem du zuletzt einen Ohrwurm hattest?
Gestern. Von... Aber das ist eigentlich nicht so... Oh, du überforderst mich mit der Frage. Tell Me Why von... die neu aufgelegte Version von 2006. Pass auf, ich sag's dir. Ich guck grad nach. Von Supermode. Radio Edition.
Starker Pick.
Und bei dir? Woher kommt die Frage?
Ja, die Frage kommt ganz einfach daher, dass wir einen skandinavischen Youngster haben, der auch sein eigenes Lied gewidmet bekommen hat. Von den Manchester United-Fans. Die Rede ist von Anthony Elanga. Ich möchte an der Stelle nicht singen. Ich lese dir einfach mal kurz den Text vor. Rhythm is a dancer, Anthony Elanga. Try and stop him if you dare. He came from Scandinavia to be United's savior. Scoring goals from everywhere, wow, it's Elanga. Wow, you can feel it in the air. Wow, it's Elanga. Also, der ist mit seinen jungen Jahren schon mal hier mit einem Lied gesegnet.
Warte mal, kannst du nochmal die eine Line lesen? Was? Scores from everywhere?
Ja, scoring goals from everywhere.
Der hat doch erst 2 Tore gemacht jetzt.
Ja, hat vermutlich trotzdem in den Text gepasst.
Ich muss ja mal eins sagen, ich finde die, wenn man jetzt die Sprechgesänge vergleicht mit deutschen Stadien, finde ich das in den deutschen Stadien schon cooler irgendwie, weil die halt, nicht cooler, aber also sie feuern ja wirklich die Mannschaft an, aber was die Engländer oder generell da auf der Insel immer für Liedtexte auspacken, das macht mich fertig. Wie kommt man auf sowas?
Das ist eine ganz andere Kreativität. Also nicht, dass die Deutsche schlechter wäre, es ist einfach eine neue Art, eine eigene Art.
Das ist eine ganz eigene Art. Also sowas gibt es in Deutschland nicht.
Nein.
Dass das Lieder für Spieler quasi neu aufgelegt werden. Gab es da nicht vor kurzem auch ein bekanntes Beispiel? Hilf mir auf die Sprünge.
Mir fallen sehr viele Schmähgesänge da ein.
Ja?
Ja, gegen jegliche Spieler aufgrund ihres Aussehens.
Ja, okay. Aber cool. Ja, Elanga hat jetzt am Wochenende ja getroffen.
Ja, genau. Beim 4:2 im Derby gegen Leeds United. Und ich finde, also er hat zum 4:2 getroffen, zum Endstand, nachdem Fernandes ihn eingesetzt hat. Und ich finde, das ist ein wirklich cooles Zeichen, weil, also generell für ihn, dass er sich das selber setzt. Weil er hat ja vor circa 2 Wochen im Pokal den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen gegen Middlesbrough vergeben. Demnach ist United tatsächlich da im Old Trafford rausgeflogen. Und da war halt dann auch so das Ding, klar, das ist so ein junger Spieler. Wird er sich schnell davon erholen? Ja. Hat er.
Ja, hatte er nicht, also er hatte ja zuvor schon mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen, aber war es nicht nach dem Spiel auch wieder so?
Da habe ich ehrlich gesagt gar kein Augenmerk drauf gelegt. Ich habe nur ganz schnell auf Twitter 2-3 Tweets gesehen von wegen, bitte lass es eben jetzt keine rassistischen Beleidigungen geben.
Ja.
Aber ja. Ich meine, allein dafür, dass es eben nicht so auf der Bildfläche war, der Rassismus, wie bei der EM, klar, eine andere Bühne, ist zu hoffen, dass es diesmal, es wird immer diese 1-2 Leute geben, aber ich hoffe einfach, dass es im Rahmen geblieben ist, indem man von einem Rahmen sprechen kann. Am besten ist natürlich, wenn nichts keine einzige Hassnachricht kam.
Weißt du noch, wann das bei ihm war? Wegen was damals? Oder war ja diese Saison, war das ja.
Ja, das war beim Länderspiel mit der schwedischen U-Nationalmannschaft gegen Italien.
Ah, stimmt, ja. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, zu dem Elfmeter, da gab es ja auch gerade in der Zeit eine kontroverse Diskussion, auch wegen Mo Salah, weil er ja im Afrika-Cup keinen Elfmeter geschossen hat.
Ja.
Und ich glaube, man ist sich da immer noch nicht so ganz einig, wann man seine Elfmeterschützen schießen lässt. Das ist ja voll das Psychospiel, wenn man das mal so betrachtet. Und ob du jetzt deinen jüngsten Spieler als letztes schießen lässt oder direkt am Anfang, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte keine Antwort drauf. Ich würde jetzt pauschal aber sagen, ich würde meine sichersten zuerst schießen lassen.
Ja, das wurde auch gemacht. Ich glaube, das war der 8. Elfmeter oder so.
Ja, okay.
Das Ding ist halt, dass trotzdem, ich glaube, Luke Shaw war es. Es ist doch schon eine Weile her, der nicht zum Elfmeter angetreten ist und dann wiederum Kritik von den Fans bekommen hat, weil die genau deinen Punkt auch aufgegriffen haben. Warum muss eigentlich Elanga vor Shaw schießen?
Ja. Aber auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass dann der 5. Schütze immer einer vom Art Cristiano Ronaldo sein ja. muss. Das finde ich auch völlig bestört. Ich meine, spar dir diesen Moment für was anderes auf, aber da geht es ja einfach nur darum, zu gewinnen am Ende.
Definitiv.
Aber gut, ist ein anderes Thema. Elanga hat getroffen jetzt. Ich fand das Tor, ja, wurde ihm so hingelegt, ne?
Also, ja, hat halt eingeschoben, aber, genau.
Ja, ist gut mitgelaufen und hat dann die Situation richtig erkannt und gut eingeschoben. Das Tor von, mir fällt der Name nicht ein, von dem Spanier, war auch wild in dem Spiel. Moreno? Nee.
Ach, doch. Ja, genau.
Moreno.
Ja.
Ansonsten, ich bin nochmal auf sein Spielerprofil, ich bin erstaunt, der ist erst 19. Er kam, ich dachte, wir würden schon länger über ihn sprechen, aber tun wir jetzt auch schon seit einem Jahr. Kam damals 2014 aus der Malmö U17-Jugend und wechselte zu Manchester United. Nee, Quatsch. 2015 wechselte er zu Manchester United.
Ja, genau. Und wie gesagt, da jetzt auch mit dem Premierentreffer im Derby bei den Herren, für ihn persönlich. Ich weiß nicht, an wen jetzt die Geste beim Jubel gerichtet war. Hat ja auch da den Schweigefinger vor den Mund gehalten. Gut möglich an die Personen, die widerliche rassistische Kommentare zuvor abgeliefert haben, aber da es ein Derby war, kann es natürlich auch einfach Richtung Heimfans, das Spiel hat ja in Leeds stattgefunden, gerichtet gewesen sein. Generell eine ziemlich lustige Aktion von den Manchester-Fans, denn die haben nach dem Spiel die Elland Road, wo ja Leeds die Heimspiele austrägt, in Elanga Road auf Wikipedia umbenannt.
Ja. Ja, die englischen Fans drehen da immer komplett ab. Ich meine, das ist ja völlig übertrieben, nur weil er jetzt einmal getroffen hat, aber
ja.
ist eine witzige Anekdote zu Anthony Elanga und definitiv einer, wir haben es im Vorfeld schon besprochen, einer, wo ich sagen würde, der ist jetzt so langsam auf der Wants-to-Watch-Liste, denke ich mal auch in der Premier League angekommen.
Ja.
Hat jetzt nach und nach seine Einsatzzeiten bekommen, auch unter Ralf Rangnick. Und ich schätze, ich meine, mit 19 Jahren hat er noch einiges vor sich. Und wenn er in der Premier League sich tatsächlich etablieren könnte, wird das ein weiterer interessanter Spieler aus dem schwedischen Hause. Ich habe mal kurz in die Statistik reingeguckt. Der hat auch in der U21 schon in 8 Spielen 7 Tore erzielt.
Mhm.
Also torgefährlich ist er auf jeden Fall.
Und was du jetzt angesprochen hast, ist auch dem Fußballverband des Kameruns nicht durch die Lappen gegangen. Mhm. Denn laut dem schwedischen Medium Football Skandalen ist Kamerun daran interessiert, ihn abzuwerben. Und dass er einfach damit dann für den Kamerun aufläuft, für die Herren, statt für Schweden. Es geht ja noch, denn er hat ja bisher eben mit den 19 Jahren, was ihn erstmal immer noch unter der Altersgrenze hält, nur Spiele für die Jugendmannschaften von Schweden absolviert. Damit wäre legal eigentlich alles geklärt. Kurz zur Einordnung, du hast schon besprochen, er kam von Malmö. Er wurde in Malmö geboren, als Sohn eines kamerunischen Fußballspielers.
Profispieler?
Ja, der zu der Zeit eben in Malmö aktiv war, war dann auch noch in der dänischen Liga, ich glaube sogar bei Brøndby im Anschluss.
Wie stehen da die Chancen? Stand das auch in dem Beitrag?
Nee, das kam auch ganz frisch rein. Das war, ich weiß auch nicht, wie viel Seriosität wir dem jetzt schenken dürfen überhaupt, aber ich meine, es wird ja naheliegend, dass man bei dem Talent, du hast es gerade alles genau angesprochen, Premier League, Einsatzminuten bei Rangnick und so weiter, Tore, dass natürlich da der Kamerun aufmerksamer wird, auch weil jetzt beim Afrika Cup nicht wirklich überzeugende Leistungen durchgängig gezeigt wurden als Gastgeberland. Das ist eine Bereicherung für egal welches Team eigentlich, es sei denn, wir reden jetzt über Weltteams, die noch höher als Manchester United einzuordnen sind, darstellt, ist ja keine Frage. Und das aber nur so ein kleiner Artikel eben gewesen, auf den jetzt auch gar nicht so viele andere Medien aufgesprungen sind.
Ja, dann sollten wir mal die Nominierungen der schwedischen Nationalmannschaft in Zukunft beobachten,
Stimmt.
weil das könnte ja dann entscheidend sein für unsere Spekulationen, die wir hier gerade haben. Aber ich meine, er ist ja in Schweden aufgewachsen, hat dort Fußball gespielt, Heimatort, hat jetzt auch für die U21 gespielt. Natürlich, wir wissen, die U21-Nationalmannschaft von Schweden ist einfach auch eine von Bedeutung in der U21.
Ja.
Eine sehr erfolgreiche auch im Vergleich zur A-Nationalmannschaft. Und da kann man sich sehr gut weiterentwickeln, auch auf den Länderspielreisen. Deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass er dann den Switch irgendwann macht und dann in Kamerun geht. Ich fände es aber irgendwie ein bisschen untypisch. Ist ja die ganze Zeit in Europa unterwegs. Aber gut, mal schauen. Wir wissen es nicht. Das ist viel Spekulation. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, auf den wir unsere Augen richten sollten in Zukunft. Und der jetzt das zweite Mal getroffen hat in der Premier League.
Genau. Und apropos Premier League und Augen darauf richten, das haben wir letzte Woche beim großen Thema Brentford gemacht. Dort haben wir nämlich das ganze System und die Philosophie des Vereins einfach erläutert. Wer da noch nicht reingehört hat, natürlich sehr gerne mal machen. Die waren jetzt im Emirates bei Arsenal zu Gast und verloren mit 1 zu 2. Besonders im Fokus aus skandinavischer Sicht Christian Nørgaard. Mal wieder, den wir auch schon letzte Woche hoch gepriesen haben. Denn einmal hat er ein Tor in einer wichtigen Situation verhindert, denn beim Stand von 0 zu 1 hat Jansson, der Abwehrchef und auch der Kapitän von Brentford, als letzter Mann im Kopfballduell mit Lacazette so ein bisschen den Ball vor die Füße von Ødegaard gespielt. Der wollte dann querlegen für den perfekt eingelaufenen Pepe, aber Nørgaard hat sofort umgeschaltet und konnte dann noch den Ball per Grätsche vor Pepe wegspitzen. So ein bisschen Subotic-Vibes hatte das vom Champions League-Finale 2013 gegen die Bayern.
Oh ja, geile Szene.
Ja, und es war nicht ganz so intens, muss man jetzt ja auch sagen, nicht ganz so intensiv und nicht mit dieser Spannung, aber es hat schon sehr, sehr stark daran erinnert. Und auch da ist es eben diese Stärke von Norgard zur richtigen Zeit im richtigen Raum zu stehen. Wir haben es ja schon angesprochen in der vergangenen Folge, dass er einfach hinten die erste Anspielstation ist und da das Loch vor der Verteidigung zuläuft und gleichzeitig aber vorne erster Mann im Pressing ist. In dem Fall perfekt die Aufgabe nach hinten verlagert. So kam er da rechtzeitig. Ja, und in der Nachspielzeit hat er sich dann selber noch auf die Anzeigetafel katapultiert, indem er zum letztendlich nichts mehr bedeutenden 1 zu 2 getroffen hat. Da hat er nach dem Standard im gegnerischen Strafraum wirklich am 5-Meter-Raum den Ball vor die Füße bekommen, hat dann einfach mit einer Körpertäuschung den heraneilenden Ramsdale ins Leere springen lassen und dann ganz cool mit vier Verteidigern vor der Linie per Innenseite eingeschoben.
Ja, hat aber nichts mehr dazu beigetragen, dass Arsenal am Ende dieses Derby in Anführungszeichen gewinnen konnte.
Ja, diesmal schon. Im Hinspiel war es ja noch anders. Da hat ja
Ja, genau.
Brentford. Ja.
Ich fand es witzig, Lacazette hat doch ein Bild auf Twitter gepostet oder in Social Media mit einer Anspielung an. Oh, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Tonny.
Ja.
Da hat Tony gepostet, oh, nicht Originalzitat, ja, just playing with the boys. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat Lacazette das jetzt nach dem Spiel gepostet. Dachte ich mir, ha, Lacazette, ihr seid Arsenal, das ist Brentford. Ja.
Ja, da, gut, das sind immer diese Spitzeleien. Das
Ja, aber
polarisiert eben.
ich find die auf Social Media immer so unangenehm. Oh. Das kann man sich echt sparen. Vor allem, wenn dann halt ein Lacazette bei Arsenal sich über Brentford witzig macht. Leute, ihr wolltet eigentlich irgendwie um die Meisterschaft spielen. Aber hey, sechster
Ja.
Platz. Ihr kommt wieder. Auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall im Rennen um die Champions League Plätze, ja.
Ja, ist fair.
Übrigens damals aber bei dem
Der
Sieg von
Kicker
Brentford im
mit
Hinspiel ja
zwei
Nørgaard auch
Nachrutsch.
schon mit Treffer.
Nochmal?
Damals, Nørgaard ja auch mit einem Treffer beim Hinspiel, beim 2-0-Erfolg über Arsenal.
Dann scheint ihm Arsenal zu liegen.
Scheint ihm zu liegen, ja. Und da möchte ich aber trotzdem noch, weil du hast schon einen Social Media Account von einem Arsenal-Profi angesprochen, nochmal darauf zurückkommen. Wir haben schon so oft uns über Statistiken unterhalten. Und gerade mit zwei Themen. Thema A, Brentford, ganz klar. Thema B, ja. Ødegaard. Und Ødegaard hat eben auch in seiner Instagram-Story ein Video gepostet von einem hervorragenden Spielzug, wo er perfekt einen Doppelpass mit Saka ausspielt und damit eben vier Gegner oder so überspielt. Und das sind eben dann diese Sachen, die nicht in irgendwelchen Statistiken auftauchen, wenn die Mitspieler eben kein Kapital daraus schlagen. Und dementsprechend, ja, vielleicht auch so eine kleine Andeutung darauf, dass Statistik nicht immer im Fußball die Sonnenseite darstellt.
Ja, und wir hatten es auch mal als Thema, dass die Zeit ohne den Ball eines Fußballspielers um einiges größer ist als die mit dem Ball.
Genau.
Das heißt, auch solche Faktoren spielen einfach eine Rolle, wie sich ein Spieler bewegt, und das wird statistisch wenig bis gar nicht erfasst.
Ja, in der Premier League gut bewegt hat sich im Topspiel zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur, das die Spurs für sich entscheiden konnten mit 3:2, Kulusevski gezeigt. In der 4 Minuten hat er das Toreschießen eröffnet, so ein bisschen ähnlich wie Elanga. Ist beim Konter gut mitgelaufen, wurde dann vom Mitspieler, in diesem Fall Son, bedient. Und dann auch noch als Sahnehäubchen obendrauf Cancelo als einziger Gegner mit der Möglichkeit, den Treffer irgendwie zu verhindern, getunnelt.
Ja, und somit hauptverantwortlich für die erste Niederlage von Manchester City nach, ich glaube, 4 Monaten waren es jetzt. Mhm. Auch wenn das in der Tabelle nicht mehr viel verändern sollte. Kulusevski war das, für den es ein Lied gab. Über das wollte ich vorhin sprechen. Ich wusste doch, für Dejan Kulusevski gibt es noch eins von den Spurs-Fans.
Ah, so schnell schon.
Ja, ich meine, es gibt auch eins, es gibt so viele, es gibt auch für Kai Havertz und alle möglichen Spieler gibt es da eins. Ja, Kulusevski, wir haben es im Vorfeld schon angesprochen, als wir über die Transfers geredet haben, dass Conte ein entscheidender Faktor sein könnte für ihn. Mhm. Und siehe da, er ist... ja, mehr oder weniger gesetzt, wurde von Anfang an reingebracht gegen Manchester City. Ich finde, das hat schon was zu bedeuten.
Ja.
Und hat abgeliefert.
Definitiv. Vor allem, es war ja sein Startelfdebüt in der Premier League für die Spurs. Und du hast eben schon die Statistik mit Manchester City angesprochen. Aus seiner Sicht und auch aus Trainer Contes Sicht viel wichtiger, dass es nach 3 Niederlagen in der Liga am Stück der erste Sieg mal wieder für das Team aus London war.
Ja, und wie spektakulär. Also Manchester City gleicht ja eigentlich schon in der, was in der 93.
92. Ja.
92. gleichen sie noch aus und dann nur 3 Minuten später Harry Kane mit dem 3:2.
Übrigens also, auf Vorarbeit von Dejan Kulusevski. Ja. Und da hast du auch schon diesen Conte-Spielstil angesprochen und das war einfach ein klares Muster zu erkennen bei allen Torraumszenen von den Spurs, oder bei ziemlich vielen nennenswerten, ja, allen ist so ein Superlativ, war Kulusevski stets mit auf der Außenbahn mitgelaufen und immer so am langen Pfosten oder eben am kurzen Pfosten, je nachdem von wo aus der Angriff kam, immer mit dabei, immer am Strafraumeck und aus dieser Position dann auch mit der Flanke für Harry Kane in der 95. Minute, ja, somit eben Manchester City einen klitzekleinen Dämpfer im Meisterschaftskampf gegeben. Ja. Liverpool konnte den Abstand verringern in der Tabelle aufgrund des Erfolgs über Norwich.
Ja.
Und in anderen Ligen geht es aber vielleicht noch spannender zu. Also gerade in der Serie A, da hat ja an diesem Wochenende nicht ein Team, das in der letzten Saison in den Top 7 stand, gewonnen an diesem Wochenende.
Das ist eine verrückte Statistik.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also, was für Statistiken an diesem Serie A-Wochenende alles aufgetaucht sind, Wahnsinn, von wegen irgendwelche Rekorde, die seit 1955, 56 aufgestellt wurden. Wir wollen aber auf die andere Seite der Tabelle blicken, nämlich da, wo es genauso spannend ist. Zu Genua gegen Venedig, ein Abstiegskracher. Es war 19 Genua zu Gast bei 17 Venedig.
Den du dir natürlich live angeguckt hast, oder?
Ja.
Selbstverständlich, unser Serie-A-Experte. Ich bin echt immer wieder aufs Neueste beeindruckt. Ich gucke ja für die Bundesliga, ich tue mich damit dann schon schwer, muss ich sagen, wenn da mal Bielefeld gegen Fürth laufen sollte oder so. Mhm. Von dem Format. Aber ja. Erzähl gern weiter.
Nee, aber da ganz kurz vielleicht die Gegenfrage, wenn das die gleichen Positionsplätze wären und es jetzt, lass ich mal, Hamburg gegen Stuttgart sagen.
Das guckst du dir an. Das ist halt, das hat halt einfach eine andere Strahlkraft. Wir müssen jetzt keinen Fass aufmachen. Wir kommen ja gleich zur Bundesliga und zum Traditionsduell zwischen Hoffenheim und Wolfsburg, die ja immerhin schon seit 13 Jahren sind es jetzt, glaube ich, gemeinsam in der gleichen Spielklasse sind.
Ja.
Können nur wenige Mannschaften in der Bundesliga von sich behaupten, tatsächlich. Also, die jetzt gerade da drin sind.
Ja.
Die ganzen Traditionsvereine, die sind ja komplett verloren gegangen. Das ist den anderen Ligen nicht so passiert.
Genau. Und da eben, das ist auch vielleicht ein Grund für eine gewisse Attraktivität in diesem Duell. Genua ja zweifelsohne eines der größten und historischsten Vereine
ja.
da in Italien. Und übrigens auch mit neuem Trainer. Ja, genau, auch international. So sieht's aus. Mit neuem Trainer seit 4 Spielen mit einem Deutschen, mit Alexander Blessin aus Stuttgart kommen. War davor in Belgien und zuvor bei RB Leipzig aktiv. In RB Leipzig natürlich nicht als Cheftrainer. Sonst hättet ihr alle davon schon mitbekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und mit einem neuen Verteidiger, auf den wir hier kurz das Augenmerk legen, auf Leo Østigard. Der 22-Jährige ist Teil einer riesen Leiharmee, die jetzt im Winter nach Genua kam. Stammverein ist Brighton in England. Und da muss man einfach sagen, Østigard hat dem Spiel gegen Venedig extrem gut getan. Also der kam in der Halbzeit rein erst als Innenverteidiger, als ziemlich stämmiger Innenverteidiger für Vázquez, der bereits bei einer gelben Karte war. Und man hat einfach den Vergleich gesehen. Ein stabiler Østigard und neben ihm ein sehr, sehr unsicher Maximovic. Also Maximovic hat...
Schau gerade auf die Aufstellung. Ja, erzähl weiter.
Maximovic hat die Führung von Venedig quasi initiiert mit einem Rückpass, der ins Ausging und dann eben für eine Ecke gesorgt hat. Die wurde dementsprechend verwandelt. Und hat auch unter Druck eines weiteren Skandinaviers auf Venedig-Seite, Dennis Jonsen, seinen Torhüter Sirigu auch in der Schlussphase so in Bedrängnis gebracht. Also der ist überhaupt nicht pressingresistent in der Lagune gewesen. Østigard hingegen schon. Und Østigard, wie gesagt, zur Halbzeit reingekommen, in der 50. fast einen Elfmeter verursacht, hat da den quirligen Aramu am Kragen gehalten. Und da haben wir ja auch schon oft die Elfmeter-Diskussion gehabt. Oder eigentlich aber immer in der Regel bei Handspielen. Diesmal aber so, gut, wenn Aramu sich halt da fallen lässt, wird jeder Schiedsrichter, so nehme ich einfach mal an, auf den Punkt zeigen. Hat sich halt nicht fallen lassen. Und dann vielleicht auch da, um nochmal Fass vielleicht ganz, ganz leicht zu öffnen, um hier hineinzugucken. Thema Fußballer liegen immer schnell am Boden. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind halt mittlerweile wo angekommen, dass wenn du dich nicht mehr fallen lässt, es auch nicht mehr gepfiffen wird.
Ja, das da gebe ich dir vollkommen recht.
Also vergleicht es halt mal mit dem Football, wo ein leichtes Halten und Rücken. Ich will jetzt keine Football-Regeln erklären, ich kenne mich gar nicht aus. Aber da braucht es keinen Sturz.
Nee, gebe ich dir recht. Also, finde ich auch manchmal schwierig. Also, man neigt ja mittlerweile dazu zu sagen, lass dich doch fallen oder...
Ja, genau.
Mach was, weil theoretisch finde ich ja, eigentlich ist es ja so, wenn du im 16er bist und dir stellt jemand ein Bein und du bleibst zwar auf den Füßen stehen, kannst daraus keinen Vorteil entwickeln, muss es in meinen Augen Elfmeter geben, aber wird halt nicht mehr gepfiffen.
Ja.
Warum auch immer, aber eigentlich ist es ein klares Foul.
Genau, und so eben auch da dann mit Glück für Østigard, auch weil Aramu eigentlich im kompletten Spiel außerhalb des Strafraums immer eingefädelt hat. Warum er es da nicht gemacht hat, gut, vielleicht war es das Adrenalin.
Dafür, hast du schon erwähnt, dass der Gute für St. Pauli mal gespielt hat?
Habe ich nicht erwähnt. Jetzt nimmst du mir tatsächlich auch die Frage hervor, die ich für das Ende der Folge vorbereitet habe. Gar kein Problem. Genau, war nämlich in der Saison 1920 auch schon unter Leihbasis eben, und auf Leihbasis von Brighton nach St. Pauli ausgeliehen. Ja, und 10 Minuten nach dieser Strafraumaktion eben gab es die nächste Zeitlupenaktion von Østigard, denn da hat er kurz vor der Linie ein Eigentor vom Mitspieler verhindert, auch per Grätsche nach einem Standard. Also der war wirklich schon Heiß im Geschehen, der ist ein sehr, sehr impulsiver Spieler. Also wer mal Genua schauen möchte, jetzt egal ob wegen Özdigard oder wegen des deutschen Trainers, einfach mal darauf achten, was für ein eben stämmiger Typ dieser Özdigard ist. Also ich finde, als Vergleich kann man das sehr gut Inigo Martinez von Bilbao herziehen. Auch was das Offensivspiel übrigens angeht. Also bei Standards Özdigard wie Martinez immer am langen Pfosten stehend. Und es ist einfach wirklich, ja, so ein neuer Faktor für Genua. Ich meine, jetzt ist man unter dem neuen Trainer seit 4 Spielen ungeschlagen, hat halt 4-mal unentschieden gespielt, gehört auch zur Wahrheit, hat bisher in der ganzen Saison nur ein einziges Mal siegen können, das war im September. Und ich bin aber wirklich gespannt, weil wir haben letzte Woche Salernitana rund um Bohinen im Abstiegskampf erläutert. Es bleibt halt wirklich spannend, weil da unten gerade alle Teams irgendwie anfangen zu punkten. Ich meine, Salerno jetzt gegen Milan unentschieden, Cagliari gegen Neapel unentschieden. Die beiden Teams haben sich unentschieden jetzt getrennt, nachdem Venedig in der vergangenen Woche über Turin gesiegt hat. Also wirklich, das ist eigentlich der Gegenteil so ein bisschen zur deutschen Bundesliga, wo ja nicht wirklich jemand da rauskommen will.
Ja, Italien ist aktuell die spannendste Liga auf jeden Fall in Europa.
Kann man so unterschreiben, ja.
Auf jeden Fall. Oben und oben wie unten. Und es fallen auch, ich habe eine Statistik vorhin gesehen, mit Abstand die meisten Tore in der Liga.
Ja, Catenaccio, hä?
Ja, das, da, aber das gibt schon lange nicht mehr in Italien.
Nein.
Ich finde, nehmen die italienische Nationalmannschaft, die hat keinen Catenaccio gespielt im Sommer.
Genau.
Vergangenen Jahres. Also das war attraktiver Offensivfußball, der da versucht wurde zu spielen. Und das sieht man auch in der Serie A, den Spielstil, finde ich.
Ja, definitiv, zu 100%. Ja, Sorgen haben wir uns schon gemacht über die Teams in der deutschen Liga. Und da hat das Schlusslicht, wenn wir schon im Abstiegskampf bleiben wollen thematisch, ziemlich groß aufgespielt in den vergangenen Partien.
Ja, die mucken gerade richtig auf in der Bundesliga. Die haben auch im Jahre 2022, ich weiß nicht, ob die Statistik noch so genau ist, auf jeden Fall bis vor dem Bayern-Spiel die wenigsten Tore kassiert.
Mhm, okay.
Also vor allem defensiv haben sie sich, ich sag mal, stabilisiert und gegen Bayern München dann glücklich, das muss man ja auch mal dazu sagen, 1-0 in Führung gegangen durch einen Freistoß von Branimir Hrgota.
Ja.
Der abgefälscht wurde in der Mauer und Branimir Hrgota ist ja auch schwedischer Nationalspieler.
Ja.
Wenn ich fällt mir gerade eben beim Sprechen ein. Voll vergessen, dass der mal für Schweden gespielt hat. Also eigentlich auch für uns interessant. Und aber über wen wir sprechen wollen, ist Linde, der jetzt wieder im Tor stand. Du hast jetzt so im Vorfeld gesagt, doch Stammtorwart. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Burchard wurde da ja so ein bisschen nicht gemobbt, aber das ging schon schnell.
Ja, aber es war ja auch irgendwie immer klar. Ich meine, dann hat man sich ja nochmal Ersatz geholt mit Funk.
Ja, stimmt.
Ich meine, ja, Burchard hat halt von Anfang an nicht die allerglücklichste Figur abgegeben, nachdem er ja eine überragende Zweitligasaison hingelegt hat im vergangenen Spieljahr. Und es war ja irgendwie so ein Zeichen schon, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, oder in der vorletzten, doch, es war die letzte, dass Linde jetzt vermutlich die Chance im Tor bekommt. Mhm. Beim Sieg über Hertha stand er eben schon im Kasten und jetzt auch gegen die Bayern. Ja, sah er bei den Gegentreffern glücklich aus? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich würde sagen, man hat gesehen, dass Fürth ihn geholt hat aufgrund seiner Stärke auf der Linie. Nicht unbedingt wegen der Strafraumpräsenz.
Aber ich muss auch sagen, es sahen schon ganz, ganz viele Top-Torhüter der Bundesliga einfach doof aus bei den Bayern. Ich weiß nicht, was sie da bei Standardsituationen oder generell nach Ecken machen oder bei Flanken. Aber ein Lewandowski kommt halt immer irgendwie zu seiner Aktion. Oder lass es ein Süle sein, die anderen Innenverteidiger, die Kopfball-starken Spieler. Es sah auch mal ein Kobel doof aus gegen Bayern. Und ich finde, das ist einer der besten Keeper der Bundesliga.
Ja. Ja, so ein Phänomen.
Undankbar, auf jeden Fall.
Genau, wir werden sehen, wie Linde da in den nächsten Spielen auftritt, weil ich bin mir eigentlich sicher, wir werden ja sehen, ob er Stammtorhüter wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es er dann doch vielleicht einen Vorzug für Burchard bekommt, weil, ja.
Er ist ja auch viel jünger. Und also
richtig. Und
ja, doch, ist jünger.
Ja. es war halt einfach unglücklich, war so vielleicht ein bisschen falscher Ehrgeiz. Ich würde es einfach mal so aus der Ferne reinschmeißen, gerade beim 1:1. Gut, geht dann halt ein bisschen arg energisch, um das kurze Eck wirklich zuzumachen, nimmt sich damit halt selber aus dem Spiel bei der möglichen Reingabe, die Hereingabe kam. Und dann, hast du es eben angesprochen, ist halt ein Lewandowski da, wo halt kein anderer Bundesliga-Stürmer steht.
Eben.
Bundesliga-Stürmer mit Torerfolg.
Oh.
Jonas Wind.
Oh, Zucker, herrlich. Das Tor kannst du dir einrahmen und aufhängen.
Ja.
Geiles Tor. Vor allem die Einleitung auch. Selbst mit der Hacke eingeleitet, mit einem cleveren Hackenpass.
Ja.
Spiel schnell gemacht über Max Kruse. Ich weiß dann nicht, von wem. Der Ball ist ja dann eh abgefälscht zu ihm gekommen. Aber springt nochmal auf. Das sieht man erst in der Wiederholung. Und der trifft ihn trotzdem so perfekt. Von links, halb links, im 16er, in den Winkel gezirkelt. Weltklasse-Tor.
Ja, wirklich wunderbar. Er hat mich so ein bisschen erinnert an den Haaland-Treffer gegen die Bayern beim 2:3, als er auch so am langen Pfosten da aufgetaucht ist.
Ja, wobei, ja, doch. Wobei
übrigens,
bei Haaland ja. War es noch ein bisschen mit mehr Wucht.
Ja, ja.
Jonas Wind hat den ja wirklich da versucht, mit Gefühl einfach mit der Innenseite, ja, nicht zu chippen, aber halt so anzudrehen, entgegen der Richtung, wie der Ball kam.
Ja.
Ein sehr sehenswerter Treffer.
Also den Treffer kannst du wirklich beim Zuckerwattenstand verkaufen.
Ja, aber hat halt nicht gereicht.
Nee, hat nicht gereicht. Ganz kurz noch, ist mir gerade gekommen, wegen dem Haaland. Das damals übrigens das vorerst letzte Spiel von Felix Zweier in der Bundesliga. Das jetzt wieder das erste. Seit seiner Auszeit. Ja.
Ja, okay.
Genau, aber du hast es gesagt, hat nicht gereicht. Da eben seine Mitspieler und auch er, muss man sagen, im Anschluss in Oliver Baumann ihren Meister fanden. In diesen 90 Minuten.
Ja, viele. Wobei.
Also, ich meine.
Relativ ausgeglichen, aber ja, Baumann hat auf jeden Fall viel rausgeholt.
Also, Wind hat zweimal aus wirklich guter Position, auch mit tollen Abschlüssen, muss man halt einfach sagen, Baumann in Verlegenheit gebracht, aber das war es eben auch. Der war da wirklich auf der Linie sehr, sehr stark, hat einen Sanetag erwischt. Ja, Sanetag.
Wind hatte auch noch kurz vor Ende, hatte er ja noch die eine Chance zum
2:2. Genau.
Die hat auch Baumann pariert, ja.
Das mit einbegriffen, dieser Kopfball, wenn du den meinst.
Ja.
Ja. Ja. Und dann eben noch Anfang von Halbzeit 1 auch nach dem Standard, bloß mit dem Fuß getreten. So am Elfmeterpunkt kam er da. Gut, warum wir weiterhin über das Spiel reden? Eben, du hast es gesagt, es ging letztendlich das nicht
geile Tor.
An Wolfsburg. Ja.
Oh.
Nächste geile Tor mit skandinavischer Beteiligung und zwar mal sowas von direkt.
Jakob Brünn-Larsen per Seitfall, Fallrückzieher. Also
so eine Mischung, oder?
So eine Mischung, ja. Ich würde es gerne so, du siehst es gerade nicht, aber ich zeichne gerade so eine Diagonale in die Luft. Also er ist so zwischendrin.
Ja.
Ich habe es in der Redaktion gesehen, dann kommt mein Meister, nee, aber halt einer von den Chefs oder von den Redakteuren und sagt erstmal, nee, sah nicht so spektakulär aus. Und dann in der Wiederholung, Zucker. Also
der stand da wie eine Eins in der Luft.
Der trifft ihn zwar mit dem Schienbein.
Ja.
Also er trifft ihn nicht richtig, aber man sagt ja immer, wer trifft, hat recht. Aber so in der Luft zu liegen und ihn noch so zu treffen, hat meinen höchsten Respekt verdient, fand ich. War ein sehr sehenswerter Treffer, hat in die Partie irgendwie reingepasst. Ich meine, das ist jetzt nicht das Spiel, was sich die meisten Leute angucken, aber...
Nee, hat vermutlich nicht die höchste Einschaltquote generiert.
Nee, auf keinen Fall. Aber die Hauptsache, die 150 Fans in Hoffenheim haben sich gefreut.
Jetzt ist aber persönlich.
Ja, das ist die Wahrheit.
Aber sie durften sich auch weiter freuen, auch wenn es vermutlich ein paar mehr vor den Fernsehgeräten waren. 4 Minuten später wieder Brünn-Larsen im gegnerischen Strafraum aktiv. In Minute 78 eben, diese 4 Minuten später, ging er in den 16er hinein und hat da sofort 2 Gegenspieler auf sich gezogen. Und was macht er? Er öffnet den Raum für David Raum, der eben da hineinstößt und dann Kramaric bedient. Also wieder Brünn-Larsen als Initiator im Strafraum. Ein Spiel, das er dann zu Hause in Sinsheim oder Umgebung vermutlich mit einem Bier oder was auch immer für ein isotorisches Getränk da im Hause Brünn-Larsen geflossen ist, gefeiert hat.
Also die Wortwitze oder die Namenswitze müssen aufhören.
Ja, Fürth haben wir vergessen.
Fürth. Oh, ich wollte gerade noch was sagen. Ja, wo geht die Reise für Bryn Larsen hin?
Guter Punkt, ja.
Weil in dem Team sehe ich aktuell keinen Platz für ihn. Also man muss natürlich dazu sagen, 70. Minute reingekommen und gleich mal innerhalb von 10 Minuten das Spiel auf den Kopf gestellt mit seiner Aktion. Guter Einstand. Aber du hast halt mit Ilas Bebou und David Raum auf jeden Fall zwei Spieler, die gesetzt sind auf diesen Halbpositionen.
Ja.
Nicht Halbpositionen, auf den Außenpositionen. Flügel, ja. Und auf den Halbpositionen hast du halt einen Rüther, der ja einfach stark ist, auch wenn er jetzt kein gutes Spiel gemacht hat. Und im Angriff Kramaric und ja, auch ein Dabur, der sich jetzt die letzten Wochen gemacht hat in der Bundesliga. Mhm.
Und du weißt ja auch nicht, welche Verwendung in der nächsten Saison Hoeneß für Becker findet.
Ja, eben. Er ist jetzt...
Stichwort Halbpositionen.
23, genau. Ich hätte ihn gern beim VfB ja behalten. Aber das hat ja damals aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Oder wurde ja...
Ja.
Er hatte kein glückliches halbes Jahr.
Ja.
Das weiß ich noch. Waren ja nur 4 Spiele oder 5, 6, irgendwie sowas um den Dreh. Ich bin mal gespannt. Aber ich würde ihn gern weiter in der Bundesliga sehen. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn weiter bei Hoffenheim sehen werden. Wie ist denn seine Vertragssituation?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Ich schau mal kurz nach. In der Zeit kannst du ja gerne weitermachen mit dem nächsten Punkt.
Ja, da würde ich vielleicht an dieses Spiel eben anknüpfen. Erstmal, du hast es eben richtig gesagt, er kam halt auch erst in der 70. Minute. Das gehört ja auch zur ganzen Wahrheit. Ist jetzt nicht so, dass er 74 Minuten Anlauf gebraucht hat für diesen Treffer. Auf wen wir bei Hoffenheim vielleicht auch blicken können, vielleicht schon am Freitag dann, wenn es gegen Stuttgart geht, ist Havard Nordveit. Denn der kam in der 43. Minute für Vogt ins Spiel. Da habe ich jetzt auch noch kein Verletzungsupdate gesehen. Sah aber vielleicht dann doch nach einer längeren Verletzung aus. Also wird vermutlich ein paar Spieler ausfallen. Jetzt mit einer ganz, ganz vorsichtigen Ferndiagnose hier. Dementsprechend dürfte Nordveit eben bei der nächsten Partie schon zum ersten Mal in dieser Saison immerhin in der Startelf der Hoffenheimer stehen. Hat hier auch wahnsinniges Pech mit Verletzungen bisher.
Ja, ich habe im Übrigen nachgeguckt. Also er kam 2020 im Winter zu Hoffenheim.
Ja, Bryn Larsen. Ja.
Genau, Bryn Larsen, Entschuldigung. Und wurde dann letzten Winter 21 nach Anderlecht ausgeliehen. Kam dann wieder zurück für ein halbes Jahr. Also er ist dort jetzt schon seit 2 Jahren. Und hat noch einen laufenden Vertrag.
Okay.
Also er bis 24. Also noch einen länger laufenden Vertrag. Ja, Spielberater Boutique Transfers. Ach, das ist doch hier unsere Spielerberatung, wo so viele dänische Spieler sind.
Ja, da gibt es einige mit Schwerpunkt Skandinavien.
Ja.
Gut, ja, Verletzungen in Skandinavien. Eine Verletzung bzw. muskuläre Beschwerden im linken Oberschenkel haben Alexander Isak gegen Leipzig im Hinspiel und auch im Baskenderby gegen Bilbao außer Gefecht gesetzt. Und das Baskenderby musste aus Real Sociedad Sicht so verlaufen, wie wir es eigentlich seit Wochen hier angedeutet haben.
Ja, ich fand das Leipzig Sociedad Spiel schon...
Darauf können wir erst eingehen, ja.
Also erstmal muss ich kurz kritisieren die Berichterstattung über das Spiel.
Okay.
Dass Sociedad da als Mannschaft dargestellt wurde, die nicht mal irgendwie im Ansatz gegen den Ball treten könnte.
Stimmt.
Da hat man, glaube ich, in Deutschland vergessen, was der spanische Fußball die letzten Jahre geleistet hat. Aber hey, machen wir uns nichts raus. Sociedad hat so gespielt, wie wir es erwartet haben. Hinten sich reingestellt, geguckt, dass sie irgendwie ein Tor machen und dann halt verteidigt, weil man offensiv aktuell einfach, ja, nicht in Tritt kommt. Da funktioniert einiges nicht. Ich glaube, du kannst das definitiv besser analysieren als ich. Ich fand es nur erschreckend, wie wenig spielerische Idee sie dann teilweise hatten, wenn sie nach vorne gespielt haben. Umso bemerkenswerter fand ich aber auch die Defensivarbeit. Ist ja eine der Mannschaften, die mit am wenigsten Tore kassiert haben in der La Liga. Das ja. darf man nicht vergessen. Aber sie sind halt auch eine Mannschaft, die viele große Chancen liegen lässt. Ja, ich weiß, wenig Tore und dann verlieren sie 4-0.
Ja, deswegen kurz die kleine Schmunzler. Ich habe einfach nur das Ergebnis gerade hier schwarz auf weiß vor mir liegen.
Ja, aber sie haben auch wieder viele große Chancen liegen lassen. Und ein Sörloth hing irgendwo in der Luft im Leipziger Stadion.
Ja, und damit sind eigentlich auch schon die Probleme perfekt angesprochen. Ich meine, du hast ja auch gesagt, kaum Initiative. Wir predigen hier wirklich seit Folgen, dass ja das Problem vielleicht nicht unbedingt die Stürmer sind in erster Linie, sondern einfach ein extrem ballunsicheres Mittelfeld.
Das ist eine geile. Den Ausdruck merke ich mir. Ballunsicher.
Gibt es den Ausdruck jetzt schon?
Ich weiß nicht, ballsicher gibt es auf jeden Fall.
Ja, Neologismus. nee, genau, aber da hat man es eben auch gesehen. Und vielleicht auch dafür Ausschlag geben, neben Isak ist nämlich auch Jan Lusay ausgefallen. Und ich hatte das Gefühl, wenn in diesem bisher wirklich durchwachsenen Kalenderjahr 2022 bei Real Sociedad etwas spielerisch angetrieben wurde, dann vor allem durch Jan Lusay. Ja, demnach eben kein Jan Lusay in der Startelf, sondern Oriol Sabal, der mal wieder nicht wirklich überzeugt hat gegen Leipzig. Oder wie hast du das gesehen?
Nee, ist wenig in Erscheinung getreten. Also, aber ich fand es generell, also da jetzt offensiv einen Spieler oder rauszunehmen, ich fand das an sich nicht ansehnlich. Und das war jetzt eines der wenigen Spiele von Sociedad, was ich komplett über 90 Minuten gesehen habe.
Aber du hast es gesagt, da hatte man immerhin Chancen. Und ich meine, Leipzig zwei Dinger einzuschenken, hat auch etwas. Gehört natürlich auch zu weit dazu. Denn wenig später, ein paar Tage später, genauer gesagt am Sonntag, ging dann wirklich alles in die Hose und auch in der Höhe verdient. Dann mit 0-4 im prestigeträchtigen Basken-Derby verloren. Nachdem es noch 0-0 zur Halbzeit stand. Eben auch da ohne Isak. Sörloth war als Stürmer komplett verloren. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Real Sociedad zum Torschuss kam. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, in der Unai Simon gefordert war. Es hat einfach eine Tiefe gefehlt. Und da auch Stichwort nach vorne spielen. Real Sociedad hat 90 Minuten lang versucht, über die Verteidiger aufzubauen. Das Problem ist, es kam kaum ein Ball auf die Sechser. Stichwort Ballsicherheit, es ist ja schön, wenn die Verteidiger es können. Es ist blöd, wenn der Ball dann in der Verteidigungsreihe 90 Minuten lang quasi läuft.
Und nicht vorne bei den Angreifern ankommt. Aber richtig. Die Uhr tickt bei Sörloth.
Ja, langsam muss er halt als Stürmer Tore erzielen. Er kann so, auch hier, er hat wieder gearbeitet, natürlich. Auf der anderen Seite, wenn du Bebau als Gegner hast, musst du auch arbeiten. Egal, was für ein Stürmertyp du bist. Und es gab eine Situation, da kam eine Hereingabe, wo ein Stürmer so wichtig gewesen wäre. Die Hereingabe ging aber dann ins Nichts. Und das beim Stand von 0-0. Ja, Isak hätte, ich würde mal sagen, zumindest mal die Torschussstatistik wieder mal nach oben gedreht und damit automatisch für Gefahr gesorgt.
Ja gut, es liegt aber auch daran, dass er mal aus 30 Metern abzieht.
Ja,
aber immerhin.
Man weiß ja nicht, was es mit Bilbao macht. Ja, Bilbao hat erst gegen Mallorca mit 2-3 verloren, nachdem er noch ein 0-2 egalisiert hat. Also mental weiß ich jetzt auch nicht, wie da die große Schiene ausgelegt war bei den Basken aus Bilbao.
Ja. Ja, so viel dazu. Also da gibt es weiterhin nicht viel zu berichten eigentlich von den beiden. Was sehr schade ist, vor allem für Alexander Isak. Aber gut, der ist ja verletzungsbedingt jetzt ausgefallen.
Ja, definitiv. Verletzungsbedingt ausgefallen ist lange, lange Zeit auch Omar El Abdelawi,
ja.
Ja, der Spieler von Galatasaray fügte sich in der Silvesternacht von 2020 auf 2021 mehrere Gesichtsverletzungen zu, unter anderem in den Augen, denn ein Feuerwerkskörper ist da in seinem Gesicht explodiert. Dann hat er in dieser Zwischenzeit bis zum aktuellen Zeitpunkt 11 Operationen hinter sich gebracht und jetzt nach 13 Monaten aber gegen Götzepe sein Comeback gefeiert und das gleich über 90 Minuten in der Super League für Galatasaray. Also, schöne Geschichte, dass er da wirklich noch ja, jetzt zum Comeback auch gekommen ist, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, er hat auch viel über seine, über diese Zeit jetzt gesprochen. Mhm. Ich meine, gelesen zu haben, dass er vor allem psychisch Probleme hatte, hatte ja Angstzustände, hat er sich nicht getraut zu schlafen, auch wegen des Lichtes irgendwie.
Stimmt, da war immer ein Licht an, oder?
Ja, ich habe das, hast du das verstanden? Ich habe wirklich, ich bin nur flüchtig über den Text rüber.
Ja, ich auch.
Aber ja, der hatte irgendwie mit dem Licht Probleme, ja. Also sobald er irgendwie, ich lese es hier gerade, ich bin kurz nochmal auf den Artikel. Zitat, ich habe mich nicht getraut zu schlafen. Sobald ich nach ein paar Tagen ein wenig Licht mit meinem linken Auge wahrnehmen konnte, hatte ich Angst zu schlafen, weil ich mich vor Dunkelheit fürchtete. Und das kommt eben daher, dass er halt auf dem einen Auge nichts mehr gesehen hat.
Ja, hat auch angekündigt, wie diesem Artikel zu entnehmen ist, dass er ab jetzt nur noch mit Sportbrille spielen wird.
Ja.
Gut, aber wie gesagt, auch da schön zu sehen, dass der Ex-Braunschweiger
ja
überhaupt noch jetzt Profifußball spielt und da auch schön zu sehen vom Club, dass man ihm da das Vertrauen geschenkt hat und auch die Zeit gegeben hat. Er hat ja auch gemeint, dass er eben überhaupt als Hoffnung quasi immer dieses Comeback hatte, dass das so sein Steckenpferd oder eines der Steckenpferde war, woran er sich eben in dieser sicherlich, wir waren nicht dabei, aber sicherlich schweren Zeit befunden hat.
Ja, ein emotionales Comeback, eine sehr schöne Geschichte und Nachricht, finde ich.
Definitiv, ja. Inhaltlich war es das dann mit dieser Folge?
Ja, stopp.
Ich
möchte kurz noch einen Ausblick auf die kommende Conference League.
Oh, tatsächlich. Runde. Ist bei mir untergegangen.
Alles gut. Wir haben das zuletzt thematisch gar nicht mehr so im Blick gehabt, aber wir haben tatsächlich vier Teams in der Conference League aus Skandinavien. Kopenhagen hat sich ja schon qualifiziert für das achte Finale. Das ist ja, ich habe es jetzt auch durchblickt mit den K.O.-Runde-Playoffs, wie das alles funktioniert. Hatten wir mal im Rahmen unseres Studiums eine Diskussion. Und da sieht es vor allem bei Bodø Glimt, beim norwegischen Meister, sehr gut aus. Zu Gast bei Celtic Glasgow 3-1 gewonnen. Randers FC aus Dänemark spielt gegen Leicester City, haben in der ersten Runde leider 1-4 verloren. Und Midtjylland spielt gegen PAOK auswärts, haben das Hinspiel 1-0 gewonnen. Ich glaube, wir können vor allem bei Bodø Glimt davon ausgehen, ich lehne mich jetzt hier sehr weit aus dem Fenster, dass das eventuell was werden könnte, weil man spielt ja aktuell in Norwegen keinen Fußball aufgrund der Jahreszeit.
Genau.
Und das könnte zum Vorteil werden tatsächlich gegen Celtic Glasgow. Ich weiß jetzt nicht, was für Temperaturen da sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall jetzt am 24. Februar, wir nehmen an einem Dienstag auf, bei Minusgraden spielen werden in Norwegen.
Ja. Und
auf was für Kunstrasen noch? Entschuldigung, auf dem Kunstrasen auch noch. Also ich meine, da eigentlich spricht einiges dafür, dass Bodø Glimt das Ding durchbringt und dann im Achtelfinale ist.
Genau. Aus skandinavischer Sicht drücken wir da natürlich die Daumen. Und es hätte ja schon was wieder von dieser Fortsetzung des Märchens. Das hört ja gar nicht auf. Das wird ja zu einer Trilogie mittlerweile. Also, wann kommen die Sequels?
Nee, also das ist ja schon die ganze Conference League-Saison. Ich glaube, das ist halt eben, da können wir auch kurz über den Wettbewerb sprechen. Ich habe mich auch am Anfang aufgeregt, warum braucht man einen dritten Wettbewerb? Eben genau für sowas.
Genau, ja. Antwort gegeben.
Eben ein Bodø Glimt auch mal Zweiter in einer Gruppe sein kann, eben auch mal die Bildfläche bekommt, was sich diese Mannschaft definitiv verdient hat, spätestens nach dem 6-1 gegen AS Rom.
Ja.
Auch zu Hause im Übrigen.
Ja.
Und auch gegen Sofia hat man 2-0 zu Hause gewonnen und gegen wen hat man noch zu Hause spielen dürfen? Ich meine Luhansk.
Ich überlege gerade.
3-1 gewonnen. Also bisher jedes Spiel zu Hause gewonnen. Das ist ein Vorteil. Also sie haben auf jeden Fall einen Heimvorteil. Und ich bin da wirklich guter Dinge, dass das am Donnerstag erfolgreich zu Ende gehen wird, das ganze Thema. Und dann geht es ja für sie in der Liga wieder los im April mit einem Kracher gegen Rosenborg.
Ja, genau. Übrigens da, es wäre natürlich auch ein wichtiges Zeichen für das Standing der norwegischen Liga, wenn zum einen natürlich Bordeaux, die bisher ja sowieso überzeugt haben, Celtic rausschmeißen würde, ja. Zum anderen aber auch PAOK von Midtjylland rausgekegelt wird.
Ja.
Denn da der Ligenvergleich hinkt auch nicht.
Zumindest nee, absolut nicht.
Was so der Stellenwert in einem Ranking, das man mit Zahlen und Platzierungen belegt,
ja.
angeht.
Vor allem Midtjylland mit Kopenhagen im Meisterschaftskampf. Oder ja, halt in dieser Meisterschaftsgruppe aktuell.
Ja.
Und das finde ich dann, ja, dann nutzt man diese Chance gut. Ich bin auch mal gespannt, wie weit es für Kopenhagen geht. Man hat natürlich jetzt mit Jonas Wind einen wichtigen Spieler verloren. Mhm. Im Winter, das kann, ja, das ist schon bitter. Aber ansonsten schlagen sich unsere skandinavischen Vereine wirklich sehr, sehr gut in dieser Conference League.
Ja.
Klar, Randers FC.
Aber selbst da fällt ja dann skandinavische Teilung nicht ganz weg. Man hat ja immer noch einen Kasper Schmeichel auf der Gegenseite stehen gehabt und wird ihn auch im Rückspiel stehen haben. Oder? Ja. Jetzt ist natürlich der Punkt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, hat Schmeichel gespielt? Denn es ist ja oft so eine Praxis, die in der Europa League und Conference League verwendet wird, dass da der zweite Torhüter zum Einsatz kommt.
Ja, aber ist nicht der internationale Wettbewerb immer zu wichtig, um da einen Cup-Torwart zu haben? Also ich habe mal geguckt, Schmeichel ist auf jeden Fall im Tor.
Okay, gut. Ja, ich habe gerade nur an Meret gedacht.
Na, okay.
Also ja, bei Neapel ist das der Fall tatsächlich, dass da ja. Ospina ja gesetzt ist, aber Meret die Europa League, muss immer ja. aufpassen, bekommt.
Ja, man muss halt auch einfach jetzt eingestehen, dass die Conference League natürlich wie gemacht ist für die skandinavischen Mannschaften.
Ja.
In der Europa League ist man nirgends mehr dabei, wenn ich das... Nee, da ist man raus, Champions League auch. Das ist, ja, scheinbar eine Nummer zu groß.
Aber eben, von dir angesprochen, um dieses thematische Kapitel auch da zu schließen, eben doch dieser kleine Vorteil, der sich dann aus diesen kleinen Wettbewerben
absolut.
Doch noch rausziehen lässt.
Ja, ich gucke gerade bei Brøndby, die haben halt in der Gruppe gespielt mit Glasgow, Olympique Lyon, das Glasgow Rangers
ja.
und Sparta Prag. Jetzt nicht die dankbarste Gruppe in der Europa League, aber halt dann auch ohne Sieg ausgeschieden mit 2-11 Toren. Das ist dann schon ja, eine deutliche Thematik. Midtjylland ja nur knapp nicht ins Achtelfinale gekommen der Europa League. Mhm. Vor ihnen waren Braga und Belgrad mit 11 und 10 Punkten, Midtjylland mit 9, Dritter. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, die Conference League könnte ein Wettbewerb werden, in dem die skandinavischen Teams auf jeden Fall sehr stark vertreten sein werden oder könnten.
Ja.
Ich meine, wenn es jetzt gut läuft, dann haben wir von 16 Teams in 3 skandinavisch, das finde ich ist schon ordentlich.
Definitiv, ja.
Ja. Okay, dann jetzt sind wir thematisch durch.
Genau, ich habe eine Frage für dich trotzdem noch vorbereitet.
Okay.
Im Laufe dieser Folge noch, die kam mir noch in den Sinn. Mhm. Und zwar hat Dejan Kulusevski jetzt ja bei den Spurs mit der Nummer 21 auf dem Trikot. Mhm. Der Offensiv-Allrounder trug aber in der italienischen Liga, beziehungsweise da im Ligensystem für Atalanta, Parma und Juve die Nummer 44. Und zwar das wegen einem anderen Spieler, der ebenfalls diese Nummer getragen hat. Kommst du darauf, wer es ist? Ich gebe dir Antwortmöglichkeiten.
Warte, ich hatte eben noch gehofft, dass du mich fragst, welche Nummer hat er in Italien getragen, weil das hätte ich dir sagen können, aber...
Ah, habe ich gar nicht genannt, die Nummer?
Doch, 44.
Okay, ja. Ja gut, das wäre vielleicht dann die Aktion zu leicht gewesen dafür, dass ja. er Skandinavier ist und wir ihn ja schon auf ja. dem Schirm hatten. Ist es entweder Forsberg aus seinen Anfangsjahren, Ibrahimovic aus den Anfangsjahren, Van der Vaart aus einer Zeit von ihm oder Janusai von den Anfangsjahren?
Geht es jetzt um die 44?
Ja. Ibrahimovic. Kleiner Hint, nicht ja. jeder von denen hatte die 44.
Ja, wollte gerade sagen, also Ibra hatte doch nicht die 44.
Nee, das war ganz, ganz viel Improvisation bei den Alternativen
ja, für die Lösung. Ja, alles gut. Janusai, Ibrahimovic.
Forsberg.
Mhm.
Und?
Oder?
Und? Oder Van der Vaart.
Van der Vaart könnte ich mir fast schon noch vorstellen irgendwie, aber wobei der ja beim HSV eigentlich auch immer und bei Tottenham, Valencia war er ja auch. Ich sag mal Forsberg.
Es war tatsächlich Januzaj.
Deshalb hat er die 44.
Ja, weil der war bei seiner Zeit mit Manchester United in Schweden bei einem Freundschaftsspiel und da war Kulusevski als Zuschauer vor Ort und war dann sofort von der furchtlosen Art des Belgiers begeistert.
Okay, witzig, dass das voll die Niete geworden ist, aber okay.
Das ist jetzt auch hart.
Ja, aber ich meine,
was man er ist seinen Erwartungen nicht gerecht geworden. Ja,
Entschuldigung, Niete war jetzt ein bisschen extrem, aber er ist seinen Erwartungen nicht gerecht geworden. 44, okay. Ich hatte noch gehofft, dass du Alexandro Maxim einfach mal reinwirfst.
Ja, oh, stimmt. Stimmt.
Ganz wild einfach mal hier. Stimmt. Es gibt noch einen mit einer 44.
Ja.
Dessen Namen mir gar nicht einfällt.
War es bei Bremen?
Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine beliebte Nummer, weil Schnapszahl wahrscheinlich.
Ja. Oder, ja.
Okay, interessant. Interessante Info wieder hier am Ende.
Ah ja, bei Bremen, Bargfrede.
Bargfrede, ja. Stimmt. Guck, sieh an. Ja, dann sind wir jetzt durch.
Ja. Wir melden uns wieder am Mitte März und da mit einer ganz besonderen Folge. Wir wollen gar nicht mehr vorwegnehmen. Auf jeden Fall rate ich einfach, bis dahin dran zu bleiben. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen.
Wenn ja, dann teasern jetzt gar nicht an, wer das ist.
Nee, würde ich nicht sagen, oder?
Ich mache einen Teaser.
Okay.
Eine FIFA-Legende.
Eine FIFA-Legende. Mhm. Ist dann nämlich bei uns zu Gast im Gespräch. Bis dahin wünschen wir euch natürlich einen schönen Februar und einen guten Start in den März und ja, gutes Gelingen bei all den Aktionen und Sachen, die ihr vorhabt. Bleibt gesund natürlich. Und wie gesagt, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Dann könnt ihr sehr gerne sie natürlich bewerten beim Podcast-Portal eurer Wahl. Und demnach bleibt mir auch gar nicht viel mehr zu sagen.
Nö, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder im März.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.